Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaela, ich kenne dich so gut, dass ich weiß, du probierst immer wieder mal neue Dinge aus. Mhm. Hast du schon mal Moonpainting gemacht?
Nein, noch nicht. Ich male ja sehr gerne. Mhm. Und wir haben heute eine Frau getroffen, die solche Kurse anbietet. Und ich habe spontan auch dann gleich geschaut, welche Kurse könnte ich bei ihr belegen, weil es total spannend ist, in was Neues einzutauchen.
Mhm. Also ich habe einmal mit ihr einen Moonpainting-Kurs versucht und das war total ein schöner Abend, den ich mit der Katrin verbracht habe. Wir haben aber von der Katrin erfahren, wie es ist, Kunst zu studieren, Themen, Kunst leben
genau.
kann. Genau. Haben uns über den Umbau ihres wunderschönen Bauernhofs unterhalten, über ihre Kinder, die mit ihr malen. Ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, die wir euch nahelegen und euch viel Spaß bei dieser Folge wünschen.
Herz rein!
Wir sitzen in einem Pferdestall bei Katrin Lorenz. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ich freue mich auch sehr, dass ihr hierher gekommen seid.
Wir haben gerade ein bisschen darüber geredet, was da jetzt auf dich zukommt und das so aufregend.
Schon.
Ja, finden wir auch. Jedes unserer Gespräche ist ein aufregendes Blind Date meistens mit einer mutigen Frau. Und wir starten unsere Gespräche damit, dass wir den Frauen sagen, warum wir sie mutig finden. Mhm. Und bei mir war das folgender Fall. Wir haben ja einmal kurz bei einem Projekt zusammengearbeitet. Zusammenarbeiten ist fast ein bisschen zu viel, aber durch ein Projekt sind wir verbunden.
Genau.
Das Projekt heißt Role Models. Und du bist eine der Künstlerinnen, vielleicht kommen wir später noch auf das Projekt zurück, eine der Künstlerinnen. Und da habe ich die Biografie von dir gelesen und habe mir gedacht, boah, schade, ich habe in Wien, in der großen Stadt, irgendwie Kunst studiert. Erstens finde ich jemanden, der Kunst studiert, schon mal per se mutig. Und bist aber dann irgendwie back to the roots, irgendwie in den ländlichen Raum gezogen oder weiß ich nicht, back to the roots, weil ich weiß nicht, woher du kommst, aber du bist irgendwie von Wien weg weitergezogen und sowas ist auch immer ein mutiger Schritt. Genau, und das haben wir damals gedacht, ich bin gespannt drauf, diese Frau kennenzulernen.
Cool.
Bei dem Projekt war es gar nicht so viel und darum freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch, dich da besser kennenzulernen.
Na schön, ja, fein, sehr gerne.
Wir zwar kennen uns noch gar nicht, aber ich habe da eine schöne Schachtel mit Fragen drinnen zum Aufwärmen, damit du gleich mal mit deiner Frage starten kannst.
Sehr gut. Die muss ich jetzt alle rausnehmen. Das erlaube ich mir. So. Ja, was nehmen wir denn? Diese. Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Okay.
Ich wollte kurz sagen, wir haben noch nie gehabt. In 4 Jahren kommt die zum ersten Mal.
Wow. Das ist wirklich eine spezielle Frage, vor allem wenn man es auf eine einzige Person fokussiert. Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Vielleicht waren es auch mehr.
Ich wollte kurz sagen, kannst du auch von 3 erzählen. Ja, ja, mit Zeit.
Ja. Eine Stunde.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt hier vom Lebensweg sprechen, es sind natürlich die ersten Personen, die Eltern, schon sehr, sehr prägend. Das, was sie einem mitgeben und was man durch sie lernen darf oder lösen darf und so, ist schon sehr einflussreich. Ja, mein Professor auf der Angewandten war auch einflussreich für mich. Auch so im Nachklang. Der Professor Attersee. Und sonst würde ich sagen, Frauen, die ich am Lebensweg getroffen habe, wo man sich ein Stück des Weges begleitet hat, die Frauen sind, denen es auch so um ihren Wesenskern geht. Also die eine starke Seele haben, wo man spürt, wenn man sich kennenlernt, die haben auch hier einen Auftrag oder die haben sich einiges vorgenommen in diesem Leben. Genau, das würde ich sagen, sind so die einflussreichsten Personen.
Ja, da kann man einiges, wo man nachhaken kann, oder? Ich hätte gesagt, wir fangen ganz vorne an.
Okay.
Bei den Eltern und bei dem, woher kommst du, liebe Katrin? Wie war deine Kindheit? Wie ist deine Kernfamilie? Wo hast du gestartet, dass du bis hierher gekommen bist?
Okay. Ja, mein Start war tatsächlich im ländlichen Raum, in einem kleinen Ort, der heißt Gillersdorf, an der Grenze Richtung Burgenland schon. Und dort, ich sage immer, in der Nähe von der Therme Leupersdorf, denn die war für mich sehr prägend auch als Kind. Und ich bin dort aufgewachsen mit zwei Geschwistern, einer älteren Schwester, die 2 Jahre älter ist, und einem älteren Bruder, der heute Geburtstag hat, der ist 8 Jahre älter. Und mit meinen Eltern und Großeltern, also mit Oma und Opa im Haus. Und das war auch ein Bauernhof. Wie ich dann auf die Welt gekommen bin, haben sie, also das ist ein Zufall, haben sie die großen Tiere dann verkauft. Und ich bin aufgewachsen mit so kleinen, also so Hühner, Hasen, Meerschweinchen, Katzen, Maulwürfen, alles Mögliche, aber so herum. Fleucht am Land, genau. Ja, und da hatte ich eine Kindheit, die sehr naturverbunden ist. Und ja, mit viel Radfahren und viel Freigang, also wo oft niemand gewusst hat, wo wir unterwegs sind. Das war damals herrlich. Genau. Und bei uns im Haus war immer relativ viel los, viel Besuch. Und ja, es hat sich dann geändert, wie meine Mutter verstorben ist. Da war ich erst 7. Meine Geschwister waren 9 und 15. Und dann war schon es war ein ziemlicher Einbruch, also so, wie dann alles weitergelaufen ist. Und sehr viel auch zum Lernen für das Leben hier. Mhm. Genau. Ja, und ich war dann eine brave Schülerin im Gymnasium, brav insofern, weil ich meinem Vater gute Noten schenken wollte, damit er sich keine Sorgen machen muss, sonst wäre ich weniger brav. Das war so meine Eintrittskarte in die Freiheit. Die habe ich recht gut genützt. Und mir war auch klar nach der Matura, ich will unbedingt weg, ich muss unbedingt ins Ausland, ich muss raus, ich wollte nach Italien oder Frankreich oder alles Mögliche ist mir vorgeschwebt und ich bin dann in Amerika gelandet.
Und warum hast du das Gefühl gehabt, ich muss raus? Was war da der Antrieb? Weil es, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, heutzutage wollen viel weniger junge Leute unbedingt raus.
Echt? Okay.
Das ist so meine private Beobachtung, die mag total falsch sein. Ich wollte auch raus, also ich verstehe das.
Ja, ich wollte raus aus der Kleinheit, also auch aus dem Dorf. Damals war ich mit 16, das war schon die mega Errungenschaft, der Moped-Führerschein. Yes, man ist beweglich. Und ja, ich wollte einfach was anderes sehen und mehr sehen Sprachen anwenden können. Sprachen haben mir immer sehr gefallen und auch weg aus diesem Beobachtetsein. Also weil man in einem kleinen Dorf aufwächst, weiß jeder alles von jedem und wird sehr viel getratscht. Damals war das so, vielleicht ist das heute ganz anders. Und ist man da auch anonymer. Und jedenfalls aus dem wollte ich auch ausbrechen, dass ich machen kann, was ich will und keiner kennt mich.
Also was hast du gemacht in Amerika?
Ich war dann dort Au-pair und habe damit quasi meinen Alltag finanziert und gleichzeitig war ich aber auf der Kunstuni am Abend auf der University in Allentown, University of Arts. Und dort habe ich mich umgeschaut im Schmuckdesign und auch in der Malerei.
Und sagst du nochmal, wo warst du? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Allentown nennt sich das. Das ist 2 Stunden von New York entfernt, das ich auch sehr gern besucht habe. Und da war auch wieder dieses Freiheitsgefühl. Ich setze mich in den Bus 2 Stunden und bin dann komplett anonym. Mhm. Und für mich war New York herrlich. Also ich habe mich absolut sicher und wohl gefühlt.
Wie alt warst du direkt nach der Matura?
Ja, so 18.
Keine Angst, irgendwie allein übersehen?
Nein. Das war, also in New York hatte ich tatsächlich keine Angst. Eher meine Gastfamilie hatte Angst, dass irgendwas passieren könnte. Mhm. Ja, und genau, das heißt Allentown, eine kleine Stadt, aber hatte eine Kunstuni und die war sehr sympathisch, aber komplett anders von der Lehrmethode wie jetzt in Wien. Also sie haben zum Beispiel ein Semester Cézanne gemacht und du hast wirklich gelernt, wie Cézanne aufgebaut ist, wie er Kontraste macht und wie du das verwenden kannst. Und in Wien habe ich es eher erlebt, dass du wirklich auf dich gestellt bist. Du lernst zwar Methoden, Technik, aber es geht ganz viel darum, dass du dann später auch mit deiner Freiheit umgehen kannst. Also, dass du lernst, deinen Weg zu gehen.
Wenn ich nochmal einen Schritt zurück machen darf, weil du ja dort quasi schon mit Kunst in Berührung gekommen bist oder du studiert hast, hast du das immer gewusst, dass du Kunst studieren willst?
Ja, das war eigentlich auch ein bisschen ein Grund, warum ich nach der Matura ein Jahr mal was anderes machen wollte, weil ich immer zwischen Sozialem und Kreativem hin und her geswitcht bin. Mhm. Und ich weiß noch, da war ich 16 und habe so einen Flyer gesehen mit Maltherapie. Da haben wir gedacht, das würde eigentlich beides verbinden. Das war immer wieder so ein Gedanke der Kunsttherapie. Das hat es in Österreich nicht gegeben. Da hätte man nach Deutschland gehen müssen. Und bei Maltherapie war es damals so, du musstest vorher einen Sozialpädagogik oder so studieren und danach konntest du das erst machen. Das war damals die Vorgehensweise. Genau, und dann war ich in Amerika und habe mir gedacht, so und jetzt muss einmal eine Entscheidung her und habe wieder beides gehabt. Also das Soziale mit dem Au-pair und das Kreative. Und dann habe ich gemerkt, also Soziale habe ich mir damals gedacht, kann ich immer zu Hause, in meiner Familie, überall sein. Und ich habe aber gewusst, die Malerei ist das, was mich halt total anzieht. Also, und ich habe halt damals echt so sehr stark nach dem gelebt, was will ich wirklich, also so richtig ein bisschen, ja, dieses Revolutionäre, was ich da in dem Dorf schon ein bisschen gehabt habe, hat sich so, ich habe immer das Gefühl damals schon gehabt, dass wenn man was will, dann führt der Weg auch dorthin. Also, und das ist halt irgendwo auch ein Drang gewesen, ein innerer. Aber gemalt habe ich wirklich immer schon sehr viel.
Gibt es da irgendwie, kommt es familiär vor? Haben deine Eltern gemalt, deine Großeltern, irgendjemand oder bist du die Einzige?
Ich bin die Einzige. Ja, mein Vater hätte sich sehr gewünscht, dass ich BE mache, bildnerische Erziehung, familienfreundlich und so weiter. Und da hat er mich schon ein bisschen mit dem Gewissen erwischt. Und ich habe mir dann immer gedacht und habe es auch so kommuniziert, das könnte ich nachher vielleicht noch machen und mir halt vieles anrechnen lassen. Oder ich kann auch jetzt mal Malerei machen und ich kann ja dann noch switchen.
Hat ihn das in der Situation dann beruhigt, oder? Zu dem Zeitpunkt?
Zumindest zu dem Zeitpunkt, ja. Ja.
Ja, und dann in Amerika.
Genau, dann in Amerika. Dann wusste ich, es ist die Aufnahmeprüfung in Wien. Bin von Amerika zurückgekommen und bin dann in die zwei Universitäten, auf die Bildende und auf die Angewandte und habe mir die verschiedenen Klassen angeschaut und mit den verschiedenen Professoren gesprochen und ja, einfach so ein bisschen ein Gefühl bekommen, wäre das was. Mich hat auch sehr motiviert meine BE-Professorin, die hat mir so den letzten Schub vergeben, dass ich es wirklich probieren soll. Und da habe ich dann schon gesehen, also wenn, dann wäre die Attersee-Klasse super für mich, weil die einerseits sehr vielseitig arbeiten. Die hatten damals Tapisserie, Malerei und Film. Dann waren die Studenten sehr sympathisch, die Lehrpersonen. Also da habe ich das Gefühl gehabt, es passt irgendwie. Von der Chemie passt es und von dem, was sie anbieten, hat es mir auch gefallen.
Kannst du das System von so einer Uni, von so einer Kunstuni erklären? Also ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie sowas, weil du sagst, du gehst hin und dann trifft man irgendwie den Professor und die Studierenden haben, also wo kommt man da rein, in welches Gebäude, was tut man da? Wird man da geprüft oder tut man nur...
Naja, also ich habe da jetzt nur mal mich mal so reingeschnuppert, gell, damit ich mal irgendwie ein Gefühl bekomme. Aber dass man wirklich reinkommt, muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Mhm. Das ist nach wie vor so. Die dauert, also bei uns hat es eine Woche gedauert. Es hat am Vormittag und am Nachmittag ein Thema gegeben und zu dem Thema musste man arbeiten. Mhm. Und dann gab es, ich glaube, am Ende der Woche wie so eine Endbesprechung und da durfte man sich präsentieren, was man sich gedacht hat und warum man wie agiert hat. Und ja, ich glaube, dann eine Woche später gab es die Liste auf dem schwarzen Brett, wer jetzt drinnen ist und wer nicht.
Und was ist das, was könnte das ein Thema sein? Weißt du dein Thema noch? Oder eins der Themen?
Also ein Thema weiß ich noch, Chaos und Ordnung. Das hat mir sehr gefallen. Dann war ein Thema Adam und Eva. Und lass mich überlegen, also die zwei fallen mir jetzt ganz schnell ein. Beim Attersee war immer sehr gewünscht, da war sicher auch ein Thema in der Woche, da irgendwie mit Sigmund Freud oder so in diese Richtung zu gehen, also in diese Psychologie des Menschen.
Und wenn du da drinnen sitzt, in dem Raum, wo diese Aufnahmeprüfung ist, schaut man dann links und rechts zu den Mitbewerbern und vergleicht sich schon, während die das machen, oder bist du da völlig bei dir und bei dem, was du da tust, und ist irgendwie Konkurrenzdenken da in der Minute?
Also während dem Tun nicht, weil jeder ist damit beschäftigt, dass er produziert. Also mir ist es so in Erinnerung, dass ich wirklich geschaut habe in dieser Zeit, möglichst viel und gut und keine Ahnung und verschiedene Techniken und so weiter. Vielleicht danach schon. Also ich kann mich an eine Kollegin erinnern, die in meiner Studienzeit eine gute Freundin war. Da schaut man dann schon, also erstens kommt man ins Gespräch, dann zeigt man sich ja gegenseitig und sieht, aha, die hat das ganz anders gelöst als ich. Spannend.
Ja. Und wie war es dann? Also du warst dann auf der Liste, oder?
Und sie dann? Eben auch. Ja. Ja, das ist natürlich eine Riesenfreude, ja.
Und wie lange hat das Studium dann gedauert?
Also damals waren Mindestsemester, glaube ich, 4 bis 5. Und ich habe es in dieser Mindestzeit gemacht. Ja. Und das ist schon vorrangig Praxis, aber ich würde sagen, 1/3 ist Theorie, 2/3 sind Praxis.
Mhm. Also da lernt man über andere Künstlerinnen.
Kunstgeschichte, genau. Und dann hat man auch so Aktzeichnen und diese Dinge. Und ja, andere Künstler natürlich auch.
Hat dich dann ein Künstler oder Künstlerin besonders geprägt, wo du sagst, man, das begleitet mich jetzt noch in der Arbeit?
Zum Beispiel Maria Lasnik. Mhm. Ich glaube, das war für viele Kolleginnen schon ein gutes Beispiel, weil sie als Frau halt sehr viel bewegt hat. Auch wenn jetzt ihr Privatleben ja auch immer wieder traurig war, finde ich jetzt persönlich.
Aber es wurde jetzt gerade vor kurzem das Atelier in Klagenfurt eröffnet.
Ah ja?
Das wurde ja gerettet vom Abriss von der Frau Nicolini.
Wow, super.
Und die Lasnik-Stiftung hat da jetzt mitfinanziert. Und das kann man jetzt besichtigen, da gibt es ja auch Programm. Also.
Ah, toll, ja, ist ja genial. Schön, freut mich, ja. Ja, sehr nett. Weil mein Mann hat da auch irgendwann mal ein Gutachten genau zu diesem Atelier geschrieben. Und das wäre ein netter Ausflug. Ja. Würde ihn vielleicht auch interessieren.
Du hast ja vorhin bei der Frage, wer dich geprägt hat, irgendwie auch deinen Professor genannt.
Ja.
Inwiefern hat er dich geprägt?
Weil er lustigerweise hat er immer gesagt, also wir sind aufgenommen worden, große Freude, und dann kam die Rede, wo er gemeint hat, wie schwierig das ist als Maler und dass nur 3%. Also erstens, wenn nur 3% aufgenommen, kann man sich eh schon freuen, ist man in dem Bunde, aber nur 3% leben danach wirklich davon, gell? Und ich habe mir gedacht, gut, dann bin ich ja bei 3%. Also mir wurscht, was für wie viel das ist. Und inwiefern hat er mich geprägt? Einerseits, weil er das Leben so stark mit der Kunst verbunden hat. Es hat mir sehr gefallen, also dass immer das Leben sehr wesentlich ist für die eigene Arbeit. Dass er uns gezeigt hat, dass es möglich ist und wie es möglich ist. Dass er mit uns sehr viel gereist ist. Und wir haben die Reisen immer finanziert mit Projekten, die wir im Studium gemacht haben. Ob das jetzt, da waren zum Beispiel, hat es einen Traumpfad gegeben, eben nach Sigmund Freud. Und da wurden in Wien riesige Türme aufgestellt mit Entwürfen von uns. Also jeder hatte dann einen Turm oder zumindest eine Seite. Und mit dem Geld konnten wir dann nach Belgien fahren oder in die Toskana. Und da haben wir dann auch andere Künstler persönlich treffen können. Also den Daniel Spöri haben wir zum Beispiel persönlich getroffen oder den Hermann Nitsch. Und das hat mich geprägt, diese Offenheit und diese Verbindung zu allem. Also ich finde, das war ist mir vorgekommen, in anderen Klassen war das sehr zu. Also so sie in ihrer Klasse und that's it. Und da hatte ich diese Offenheit, hat mich geprägt. Das hat mir gut getan.
Wie schaut der Studienalltag einer Kunststudentin aus?
Ja.
Ich sage jetzt, die tun die ganzen Nächte nur durchfeiern. Und dann irgendwann hat man eine geniale Idee, setzt sich hin und macht das Meisterwerk. Also es ist einfach um irgendwie so Stereotyp.
Ja, voll super. Aber meistens so, dass ein Stereotyp hat ja manchmal ein Funkchen Wahrheit. Mhm. Also gefeiert wurde es schon gerne. Aber wahrscheinlich viel weniger häufig als das Stereotyp das zeichnet. Weil es wurde, aber das war eher für uns genial, man konnte tatsächlich die ganze Nacht durcharbeiten, vor allem wenn man bis zu einer gewissen Uhrzeit im Institut war, dann konnte man so lange drinnen bleiben, bis die Tür zufällt. Also wenn man rausgegangen ist, konnte man dann nicht mehr rein. Und das war schon genial. Also da haben wir oft bis 2 oder länger in der Früh gemalt. Und deswegen ist natürlich dann ein bisschen Zeit verzögert am Vormittag. Also den Attersee haben wir vor 10 Uhr eigentlich nie angetroffen. Und Besprechungen waren so, also wenn es um 9 kann ich mir nicht vorstellen. Also 10 Uhr, kann ich mir erinnern, waren immer die Besprechungen mit ihm. Und Vorlesungen gab es tatsächlich auch frühere.
Von den anderen dann, oder?
Genau, von anderen Professoren. Aber das war dann am Hauptinstitut im MAG. Also wir waren am Salzkreis und wir sind dann immer so hin und her spaziert. Genau, und wie schaut so ein Alltag aus? Man ist dann zum Beispiel um 10 Uhr dort, hört sich die Besprechung an, was das Klassenthema für das ganze Semester ist, was er sich vorstellt, welche Projekte im Laufen sind oder im Organisieren sind. Und ja, dann geht man vielleicht doch in die Mensa. Und jeder hat halt dann, wenn er jetzt nicht Vorlesungen hat, seine freie Zeit zur Verfügung, seine verschiedenen Projekte zu bearbeiten. Und wichtig war ihm schon, dass man auch eigene Projekte hat. Und da war ihm auch sehr wichtig, was zum Beispiel gelesen wird. Also das war auch eine Frage bei der Aufnahmeprüfung. Da mussten wir jetzt, falls mir da eins, einen Fragebogen ausfüllen, der war unter anderem, welches Buch, welche Literatur man liest. Und das war ihm einfach sehr wichtig. Was sind deine Einflüsse? Womit beschäftigst du dich? Und ich habe damals geschrieben, was auch gestimmt hat, Die Welt von gestern von Stefan Zweig, und da habe ich es wirklich genau getroffen, weil das war eben so seine, ja, genau.
Und wie findet man seinen Weg? Also wenn man alle Zeit der Welt hat und man soll quasi was produzieren als Künstlerin, wie geht man das an? Die Angst vor dem weißen Blatt Papier, oder gibt es die eh nicht? Oder macht man einfach mal?
Ja, also bei mir so die Angst vor dem weißen Blatt Papier habe ich generell nie. Das kenne ich gar nicht, weil ich die Farbe dann gleich verwende. Also da gehe ich sehr intuitiv vor. Das ist, die Farbe ist eigentlich schon mein Start. Und deswegen ist es dann gleich mal nicht mehr weiß. Ja. Und natürlich ist das jetzt von damals zu heute ein irrsinniger Prozess. welche Bilder jetzt entstehen und welche damals entstanden sind. Und also ich würde sagen, ich male meine Bilder, indem ich höre. Also ich höre und lass mich von meinem Inneren führen, was auf die Leinwand kommt.
Das heißt, du weißt, wenn du startest, noch nicht, was am Schluss da drauf ist.
Können wir wirklich so sagen, ja. Mhm. Mittlerweile ist das so. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich es geplant habe und seriell geplant habe und dann jongliert habe innerhalb meiner Planung. Aber jetzt mittlerweile ist das mein Zugang, den ich so ja, felsensicher finde.
Mhm. Hast du dann bestimmte Formate oder Techniken, die du immer wieder anwendest?
Also immer wieder, immer mehr Öl wieder. Ja. Sehr lang war es auch Acryl. Und das sind eigentlich meine zwei Favoriten. Ja. Ich zeichne wenig. Also ich bin echt sehr für Malen.
Was könntest du jetzt Hörerinnen für einen Tipp geben, wenn sie sagen, sie würden sich auch gern kreativ betätigen?
Boah, würde ich mal sagen, Schuhe ausziehen und auf die Wiese. Barfuß sich mal spüren. Das ist so mein Zugang. Gell? Das ist vielleicht auch das, warum Maria Lasnik so immer dieses auch in sich hineinspüren und aus dem herausschöpfen. Also deine Frage war, wenn jetzt jemand malen möchte, wie könnte er einen Zugang finden, oder?
So. Ja, oder was könnte er machen? Weil man ist ja selber oft, ich merke es auch bei mir, gehemmt, dass man dann einen Strich macht, wenn man in so einem Beruf drinnen ist, der sehr getaktet ist. Also ich merke es bei mir, ich habe voll die Hemmung, was zu zeichnen.
Ja, da hätte ich eine gute Lösung. Man kommt zu mir ins Atelier und sucht sich einen der Abende oder Sunrise Painting ist jetzt auch neu. Und da geht es darum, dass man eingestimmt wird. Also dass man eben, wenn man jetzt zum Beispiel vom Berufsalltag kommt, dass man zur Ruhe kommt, zu sich findet, vielleicht auf eine innere Reise geht und dadurch auch schon innere Bilder bekommt. Und mit diesem Bereich hat dann auf jeden Fall viel leichter malt, als wenn man jetzt sagt, so, jetzt habe ich Zeit, ich habe alles hergerichtet und jetzt fange ich an. Gell? Mhm. Ja, also dass eine Einstimmung sicher auch sehr hilfreich sein kann.
Du hast jetzt schon gesagt, Sunrise
Painting? Sunrise Painting, genau, oder das Moon Painting. Mhm. Das gibt es zum Vollmond.
Also man kann zu dir kommen und unter deiner Anleitung malen oder du gibst Impulse.
Genau, also ich mache insofern eine Einleitung, indem wir auf eine Reise gehen. Das ist jedes Mal ein neues Thema, ein anderes Thema. Das kann sein, verborgene Schätze finden oder eine Beziehung mit dem inneren Kind aufbauen. Oder jeder findet dann auch für sich, was er daraus macht. Mhm. Was ich anbiete, ist eine Reise wie eine Geschichte. Und man hört diese Reise zu oder geht mit dieser Reise mit und lässt sich dann führen, welche Bilder kommen und genau die könnte man dann gestalten.
Schön. Aber jetzt sind wir schon wieder eigentlich einen großen Sprung vorwärts. Das müssen wir nochmal zurück. Geschichte. Weil du hast ja studiert, hast das Studium abgeschlossen. Was passiert dann noch? Weiß man, okay, ich wäre jetzt Künstlerin und fange mir einfach zu malen an oder stelle ich mich bei Galerien vor? Wie funktioniert das dann? Oder wie war dein Weg dann nach dem Studium?
Ja, also für mich war während dem Studium schon klar, also damals war es zumindest so, dass ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt nicht, habe jetzt nicht den Anspruch, groß bekannt zu werden. Ich will davon leben können. Das habe ich mir gedacht, machen wir mal den ersten Schritt und der ist mir wichtiger. Weil dann kann ich malen jeden Tag und genau und kann das machen, was mir liegt.
Und, darf ich da noch mal einhaken? Kriegt man da im Studium irgendwie so einen Wirtschaftsimpuls? Wie kann ich davon leben oder wie viele Bilder muss ich malen, damit ich da.
Also weniger, würde ich sagen. Es hat dann so extern so Seminare gegeben. Mhm. Also kann ich mich an eines erinnern. Aber das wird wirklich ein bisschen eher gestriffen. Das wäre wahrscheinlich ein eigenes Studium.
Also da würde mich interessieren, wie viel darf mein Bild kosten? Oder wie viel muss mein Bild kosten? Also das finde ich auch total spannend, weil ja, keine Ahnung, oft sind Preise, die Kunst kosten für Menschen, die da keine Affinität haben, Fantasiezahlen.
Ja.
Ja? Mhm. Ist das überhaupt ein Thema im Studium?
Ja, das ist da. Pricing? Genau, das war dann wie so ein bisschen ein Kodex, dass man gewusst hat, okay, als Studentin habe ich ungefähr diese Preiskategorie. Und da ging es dann schon auch um Formate, um Größe und eventuell auch um Technik. Aber da hat man gewusst, okay, in dem Spielraum bewege ich mich. Das war von dem her ganz einfach.
Also, da möchte ich jetzt wieder einhaken. Du hast dir sicher viele Bilder im Studium produziert, gemalt. Was hast du mit denen gemacht? Hast du die aufbewahrt oder hast du die schon verkauft? Oder?
Ja, zum Teil verkauft und zum Teil archiviert. Mhm. Also, ich hatte
sind auch, da Personen zu dir gekommen oder hat es da Ausstellungen gegeben, wo man das dann verkauft hat?
Genau, also es hat einerseits von der Uni aus, von unserer Klasse, das war schon dann auch vom Attersee alleine oft gestaltet, nicht jetzt klassenübergreifend mit anderen, hat es Ausstellungen gegeben, zum Beispiel zu diesen Projekten. Ich erinnere mich, da haben wir ein Memory gemacht und dann sind alle Bilder, fürs Memory verwendet wurden, ausgestellt worden. Und da war ich dann schon eine Person, die gewusst hat, okay, das ist jetzt meine Chance, ich gehe jetzt da auf Menschen zu, die auch meine Bilder anschauen. Und das ist oft, ich kenne das von mir selber auch, für manche so eine Hemmung, dass sie das nicht machen. Und damals war ich, keine Ahnung, wild und frei. Und einmal gedacht, okay, jetzt oder nie. Und das hat mir schon geholfen, dass ich dann halt persönliche Kontakte hatte oder halt die auch immer wieder mal gekauft haben. Genau.
Ist das Kunststudium oder Malereistudium ein teures Studium? Weil wenn ich mich da umschaue, immer, da sind lauter Materialien irgendwie, man muss das ja irgendwann mal anfangen, alles zu kaufen.
Ja, man muss es natürlich kaufen. Zum Glück halten auch viele Materialien lange. Also sie sind auch ergiebig, finde ich. Und ja, also es ist ein Stereotyp vielleicht, ein Kunststudenten ist vielleicht was anderes wichtiger als einem WU-Studenten. Also der Schunkel geht halt investiert vielleicht anders. Genau.
Wir waren nach dem Studium.
Nach dem Studium, genau.
Geld verdienen.
Geld verdienen oder
leben können, das, genau. Davon.
Genau, da waren wir. Ja, und ich habe tatsächlich 10 Jahre davon gelebt, ausschließlich von der Malerei. Und war damals auch in einer Beziehung mit einem Künstler, wo wir uns gegenseitig schon sehr viel geholfen haben mit Ausstellungen und mit Ideen, die wir entwickelt haben und die wir auch verfolgt haben. Und dieses Ziel, ja, ist dann wirklich aufgegangen. Und das Schöne war aber, wenn ich dann irgendwelche anderen Jobs gemacht habe, waren das immer auch Jobs, die mir gefallen haben. Also ich habe relativ lange, viele Jahre auch beim Film mitgeholfen. Eine Zeit lang vor der Kamera und dann hinter der Kamera. Und das waren so kleine Nebenjobs, die mir auch weitergebracht haben. Oder als Visagistin habe ich auch eine Zeit lang gearbeitet. Und bei der Zeitung, genau, geschrieben habe ich auch einige Jahre. Und das freut mich heute noch, denn das war lustig, wie das zustande gekommen ist. Ich habe das Gefühl, in meinem Leben ist das ganz oft so passiert. Also ich war an einem Sonntagnachmittag mit Bekannten am Himmel in Wien und das war irgendwie eine nette Runde und wir plaudern so und irgendwie sind wir draufgekommen, was jeder so im Sommer gemacht hat. Und ich habe gemeint, ich habe auch Geschichten geschrieben. Und das waren so Kurzgeschichten, die habe ich auch illustriert. Und das wäre voll lustig, wenn da ein Buch draus entstehen würde. Und dann hat sie gemeint, aha, das ist aber interessant, weil wir suchen gerade jemanden bei der Zeitung. Schick mir deine Geschichten. Dann habe ich ihr diese Geschichten geschickt und dann hatte ich einen Job als Journalistin. Und das war natürlich freie Mitarbeiterin und dann wurde ich immer wieder angerufen und dann hat es so Besprechungen gegeben. Und einer meiner Lieblingsartikel damals war, Kulturhauptstadt Graz 2003, ist schon eine Zeit her, aber auch der Job ist eine Zeit lang her. Und da war dann also eine Doppelseite. Und ich habe dann ein super Feedback bekommen. Also sie haben sogar extra angerufen in der Zeitung und gemeint, dass sie sich sehr freuen über diesen fundierten Artikel.
Super.
Ja, es war einer meiner Schmuckstücke.
Und welchen Film muss man anschauen, wenn man dich vor der Kamera sehen will?
Mei, also da gibt's einen Film, warte mal, den Titel müsste ich, Das Glückskind, irgendwas mit Glück, mit der Christiane Hörbinger. Mhm. Und da spiele ich ganz arg eine Krebspatientin. Mhm. Mir wurden die Haare rasiert. Ich wurde gefragt, ob ich diese Rolle annehme. Und das war spannend.
Meine echten Haare.
Ja, meine echten Haare.
Okay. Oder hat man dann nur einen? Das kann man dann nur einmal machen, oder?
Ja, das ist ja. Wie meinst du, das kann man nur einmal machen?
Wie man rasieren. Also, das muss dann in einem. Oder ist das nicht vor der Kamera gemacht worden?
Nein, es ist nicht vor der Kamera gemacht.
Das ist so wie gemeint. Wenn du das vor der Kamera machst, kannst du das ja nur einmal machen.
Mhm. Mhm. Genau. Da habe ich sie getroffen und dann hat sie gesagt, sehr tapfer. Ja, aber sie war sehr sympathisch.
Ja, wie ist es weitergegangen?
Ja, ich war 15 Jahre in Wien und habe dann das Gefühl gehabt, also Wien ist meine Heimat, da kann ich auch nicht, also hätte mir nicht vorgestellt, dass ich dann tatsächlich wegziehe und bin dann mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen und dass ich jetzt hier am Land bin, ist schon eine Liebesgeschichte. Ja.
Da sind wir jetzt gespannt.
Ja. Naja, also es war, er ist in Graz, also geboren und lebt seither in Graz, hat seine Firma in Graz und ich war halt in Wien und wir haben das eine Zeit lang gemacht, Wien-Graz. Und irgendwann, wenn man weiß, also sind wir halt zu dem Punkt gekommen, dass die Beziehung sich weiterentwickelt und das war klar, also entweder gehe ich in die Steiermark, auch aufgrund seiner Firma und seiner Situation. Und ich weiß ja, also ich wusste auch damals, ich hätte zum Beispiel auch gerne in Graz studiert, aber Malerei gibt's in Graz nicht. Mhm. Also war es jetzt für mich schon auch ein Anreiz, ah, eigentlich wollte ich da ja eh immer hin. Dass es dann so am Land ist, war dann noch einmal eine Überraschung. Ja. Genau. Mhm.
Wie seid ihr da zu diesem Anwesen oder gekommen?
Ja, der Thomas hat das schon immer gekannt. Also er war 13 Jahre alt und ist da unten am Zaun gestanden und hat dieses Haus bewundert. Mhm. Und hat er, seit ich ihn kenne, immer nach einem Bauernhof gesucht. Mhm. Und dann war tatsächlich dieser Bauernhof ausgeschrieben. Mhm. Und so ist das zustande gekommen.
Und so Abschied nehmen von Wien und woanders hinziehen.
Mhm.
Keine Ahnung, ist das ein Fade-out, weil ihr eh schon so oft gependelt seid? Oder ist es irgendwie, also keine Ahnung, wie macht man so einen Wechsel?
Ja, das war für mich nicht leicht. Also ich habe ewig lang meine Wohnung, jahrelang hatte ich trotzdem noch meine Atelierwohnung. Bin auch lange noch immer wieder rausgefahren. Und das hat sich dann ein bisschen ausgeschlichen, weil es mir irgendwann auch zu aufwendig war. Aber also für mich war der Schritt nicht so leicht, weil ich auch das Gefühl gehabt habe, wie mache ich das dann mit der Kunst und ja, allein jetzt einfach mal eine Ausstellung anzuschauen, die dich interessiert. Und ja, natürlich hat man nach 15 Jahren auch ein Netzwerk oder Freunde und das war nicht einfach, gebe ich zu. Ja.
Und wie macht man das mit der Kunst dann woanders?
Ja, das ist eine spannende Frage. Genau. Wie macht man das? Denn egal wo man ist, auch wenn man in eine andere, nur in ein anderes Atelier zieht, in derselben Stadt, wirst du andere Bilder malen, so empfinde ich's, weil du überall eine andere Atmosphäre hast, ein anderes Licht. Und so habe ich das immer erlebt, auch dass von dem her auch schon mal ein Unterschied ist. Und ja, das war schon ein einschneidendes Erlebnis.
Mhm. Wenn du mal ganz kurz, wir haben ja am Anfang gesagt, wir sitzen im Pferdestall.
Ja.
Magst du den Hörenden hier erklären, wie schaut es her aus, wo wir sind? Was ist das?
Das ist ein renovierter Pferdestall, Tierstall, Schweinestall mit Gewölbe, mit freigelegtem Gewölbe, wo wir so unter einem Ziegelgewölbe sitzen, mit einem Ausblick hinaus in den Garten, weil wir die kleinen Fenster sehr weit geöffnet haben. Und das ist jetzt mein Atelierraum, wo ich arbeite. Und wenn wir da rausschauen, es ist ein Haus, das autark ist, weil da draußen gibt es auch eine Atelierküche und ein Werkstatt, Waschecke und oben gibt es auch ein Bad und ein WC. Also man könnte hier auch wohnen. Das hat mir sehr gefallen, weil ich in Wien ja auch in meinem Atelier gewohnt habe. Und ja, genau. Dieser Stall gehört zu einem Bauernhof, der 250 Jahre alt ist. Es gibt einen Teil, der angeblich sogar, also der 400 Jahre alt ist, ein Stallgebäude. Und das haben wir renoviert zu dieser Zeit, wo ich hergekommen bin. Und das war dann in Wahrheit wie mein Kunstprojekt. Weil das sind wir jeden Mittwoch, wir haben 7 Uhr in der Früh Baubesprechung. Und sowohl ich als auch der Thomas, wir haben uns da beide reingetigert. Das war auch unser erstes Baby. Sehr viele Detailfragen. Und also das hat uns so Spaß gemacht. Und ja. Und bevor wir renoviert haben, habe ich dann drüben im Haupthaus mir einen Raum eingerichtet. Mhm. Und dort habe ich gemalt. Und da war es absolut nicht renoviert. Also genau, da habe ich manchmal 2 Stunden geräuchert, bevor ich überhaupt malen konnte.
Okay. Und wie lang habt ihr gebraucht, bis das jetzt so schön war, wie es jetzt ist?
Ja, die Planung hat interessanterweise länger gedauert. Das waren 3 Jahre und die Umsetzung waren 1,5 Jahre. Mhm. Mhm. Und Thomas hat einen Kunstkniff angewandt. Der hat gemeint, es gibt ein Fest, ein Eröffnungsfest, mhm, an dem und dem Datum, wo auch großteils auch die Firmen eingeladen waren. Und dann haben wirklich alle
fertig werden müssen.
Genau.
Ja, sehr gescheit. Aber 3 Jahre Planungszeit klingt jetzt mal sehr viel.
Ja.
Ja. Warum dauert sowas so lange? Oder was habt ihr da gemacht? Oder habt ihr euch entscheiden können?
Nein, die Planung war in Wahrheit fertig. Und wir waren mit ein paar Dingen noch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber wir sind mit dem Architekten nicht so ganz weitergekommen. Was machen wir jetzt? Und beim Thomas gibt es in seiner Freundesgruppe so ein Ritual, wenn jemand was baut, die sind alle aus dieser Branche, dann treffen sich alle Freunde, schauen den Plan an und der kann schon mal zerlegt werden. Und bei uns war es so, dass halt dann genau das, was uns ein bisschen gestört hat, wirklich sehr zerlegt worden ist. Auch ein Freund war da sehr, hat wirklich gute Ideen gehabt, was er meint, wie wir das machen sollten. Und dann sind wir zu dem Architekten hin und dann war mal relativ lang Funkstille. Mhm. Und nach 3 Monaten hat der Thomas gemeint, er klopft jetzt nochmal an, geht noch was, oder? Müssen wir es sein lassen, gell? Und dann hat er gemeint, er ist noch immer im Denken, wie er das umsetzen kann, dass er es gut vertreten kann. Und dann hat er wirklich die zündende Idee und das hat dann einfach gedauert und alles verzögert. Mhm. Dann haben wir jetzt hinten eben, da war immer ein Zubau und dieser Zubau ist jetzt ein Turm. Da musste auch der Bürgermeister das genehmigen, mussten wir eine Visualisierung machen, damit er sich das vorstellen kann und dann vergehen halt die Monate.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, das war erstes Baby.
Ja.
Jetzt sind ja Kinder auch.
Genau.
Ja. Mhm. Sie werden eure Kinder auch Künstlerinnen?
Das könnten sie werden, ja. Sie haben gutes Potenzial.
Mhm. Wie funktioniert das? Also, keine Ahnung. Tut man dann automatisch mit den Kindern nur malen oder irgendwie künstlerische Dinge machen? Lieben sie das? Schauen sie dir zu bei der Arbeit?
Sie lieben schon und sie haben zum Glück auch andere Interessen. Also ob das jetzt der Pferdereitsport ist oder Tanzen oder Freunde treffen. Also es ist schon, ich hätte mir gedacht, dass wir wirklich so nachmittagweise nur im Atelier sind. Mhm. Und sie lieben es aber schon, das ist schon schön. Aber es, wir müssen es wirklich auch gezielt planen am Nachmittag. Ja. Mhm.
Du hast bei der ersten Frage irgendwie, du hast uns noch nicht erzählt, wie dich deine Eltern geprägt haben. Und du hast gesagt, manche Frauen, die sozusagen, die du auf deinem Lebensweg getroffen hast, und die irgendwie auch so auf einer Suche sind, magst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Das habe ich sehr spannend gefunden, wie du das gemeint hast.
Ja, wie haben mich meine Eltern geprägt? Also einerseits durch die Art des Aufwachsens. Also ich bin sehr naturverbunden durch meine Eltern aufgewachsen. Mein Vater ist ein Biolandwirt. Und das ist so in mein Fleisch und Blut übergegangen. Man sieht es vielleicht auch an unseren Hochbeeten. Mhm. Ich mache das auch sehr gern und fällt mir auch sehr leicht. Und es ist mir auch wichtig, was wir essen, dass es biologisch ist zum Beispiel. Und meine Mutter hat mich dahingehend auch geprägt. Also die war ja ständig am Werkeln draußen und hat da sehr vieles gemacht. Ja, und durch die Art auch, dass wir in einem Haus aufgewachsen sind mit großem Garten, genau das lebe ich jetzt hier auch. Das ist, wie das auch immer funktioniert, aber es ist passiert. Das Gleiche ist, ja. Genau. Ja, wie haben sie mich noch geprägt? Meine Mutter ist auch eine Heilerin, kann man sagen. Hat da sehr gute Gaben gehabt, hat immer wieder Nachbarn und alles Mögliche versorgt mit, ja, sehr gebend und sehr helfend. Und das habe ich schon auch in mir, diese Eigenschaften.
Schön. Mir wird noch was interessieren, und zwar, man kann ja jetzt bei dir malen. Mhm. Wie bist du drauf gekommen, dass du einerseits dein Wissen weitergibst, aber auch quasi dann ein Atelier öffnest und suchst, kommst rein, malst? Mhm. Wie ist diese Idee entstanden?
Ja, das ist auch ein Prozess. Also ich habe 2009 habe ich begonnen, da habe ich meine erste Ausbildung in dieser Richtung begonnen. Das nennt sich Arbeit am Tonfeld. Mhm. Und das habe ich sehr viel auch für mich gemacht, um Dinge zu verarbeiten oder um weiterzukommen, mich weiterzuentwickeln. Und und dann hat damals die Ausbilderin gesagt, du wärst so geeignet, jetzt mach doch die Ausbildung, wird dich das nicht interessieren. Und nach einigen Jahren habe ich das dann begonnen. Und so hat es dann mal gestartet, dass wirklich auch in Wien Menschen zu mir ins Atelier gekommen sind und von mir begleitet wurden am Tonfeld. Das ist so ein Holzkasten, der ist ausgestrichen mit Ton und man arbeitet mit geschlossenen Augen. Und die Hände erzählen quasi die Biografie oder die Geschichte, die dann vielleicht umgeformt oder weitergestaltet werden möchte.
Sehr schön.
Ja.
Machst du das jetzt auch noch?
Ich mache es jetzt auch noch. Habe aber inzwischen auch andere Ausbildungen gemacht in die Richtung, dass es jetzt eine Mischung ist aus verschiedenen.
Sehr spannend, müssen wir dann gleich anschauen.
Ja, aber eben, wenn du dir das anschaust, wo können Menschen, die das hören, die das interessiert, wo finden sie dich und wo können sie sich das Angebot anschauen?
Ja, also finden tut man mich vorrangig über Mundpropaganda oder über die Social Media. Das ist so momentan auf der Webseite ist nämlich relativ viel von der Kunst und gar nicht so viel von diesen heilwirksamen Methoden momentan drinnen, ja. Also Social Media, würde ich sagen, ist eine gute Möglichkeit.
Ja, mal verlinken.
Ja. Gerne.
Was ist das, was dich aktuell neben diesen Angeboten sonst noch beschäftigt in deinem Leben?
Wie meinst du das? Neben Kunst und diesen Angeboten?
Genau, diesen Moon Painting und Sunrise Painting. Keine Ahnung, gibt es noch andere Angebote von dir, was man mit dir oder von dir quasi haben kann? Du Oder was machst du sonst in deiner Freizeit? Gibt es überhaupt eine Freizeit? Verschwimmt es bei einer Künstlerin?
Ja, ich würde sagen, das verschwimmt sehr.
Ja. Ja.
Und was es aber auch gibt, ein Angebot, das ich sehr mag, also ich liebe das wirklich auch sehr. Ich habe nämlich, wie ich schwanger war, bei beiden Schwangerschaften mit meinen Kindern, habe ich die Mal- und Gestaltungstherapie-Ausbildung gemacht. Das war ein Zufall, dass ich da jedes Mal schwanger geworden bin und habe dann meine Schwangerschaften mit diesen Methoden erlebt. Und habe mittlerweile auch schon so manche schwangere Frau begleitet, mhm, mit Mal- und Gestaltungstherapie oder mit Tonfeld. Mhm. Und da gibt's jetzt 3 neue Termine, wo man ja als werdende Mama zu mir kommen kann und in Beziehung gehen kann mit seinem Baby oder sich auf die Geburt vorbereiten kann. Das ist auch so ein Herzensprojekt.
Wow, das klingt spannend.
Ja.
Vielleicht nur ganz kurz das Projekt, wo wir uns kennengelernt, mhm, haben, Role Models. Mhm. Erzähl du vielleicht ganz kurz, was war deine Aufgabe da und wie ist du dabei gegangen bei diesem Projekt?
Ja, was war meine Aufgabe? Ich habe ein Interview bekommen. Mhm. Das durfte ich lesen, aber ich wusste nicht, welche Person es ist. Und aus dem, was ich gelesen habe, hat jede Künstlerin ein Bild entwickelt. Und bei meinem Role Model ging es um eine Frau, die sich auch, also die auch sehr viel Stärkung von den Generationen davor bekommen hat. Und ich habe das dann aufgegriffen und weil ihr vorher meine Kinder angesprochen habt und beide Kinder sind in diesem Bild dann vorgekommen. Und das war so schön, weil ich habe ihre Ahnen aus meiner Vorstellung gemalt und dann quasi die jetzige Generation, meine Kinder dazu. Und das war meinen Kindern so wichtig. Also die sind da immer wieder reingekommen, haben auch über dieses Bild gesprochen und dann dachte ich mir, das soll so sein, weil das ist normalerweise gar nicht so, dass die sich so involvieren in die Arbeitsschritte. Und das hat für mich sehr rund gemacht. Und da ging es auch um Pferdesport. Und ja, deswegen ist es auch so dargestellt. Also 2 Kinder, die auf dem Pferd, ums Pferd herum sind und ihre Ahnen, die wild und frei reiten. Und zwar da war ich nämlich mal in der Camargue in Frankreich bei den Wildpferden und bei den Flamingos. Und das habe ich selber genial gefunden, wie die so wild und frei in der Natur in einer Herde losgaloppieren. Das ist wirklich beeindruckend gewesen.
Und hast du dann die Frau, die du jetzt von dem Interview her also gekannt hast, so dann getroffen und wie hat sie reagiert auf das Bild?
Ja, ich habe sie getroffen und das Schöne war, es hat war für sie sehr, sehr stimmig, mhm, und wir haben uns auch recht lange unterhalten auf der Veranstaltung und gut ausgetauscht. Lustigerweise habe ich sie dann sogar privat auf einem Biobauernhof, mhm, noch einmal getroffen. Mhm. Ja, das war witzig. Mhm.
Ja. Ich habe vorhin der Raffaele erzählt, dass Flamingos etwas ist, was dich auch schon viel begleitet hat, glaube ich, oder? Ja. Sieht man viel auf deinen Bildern. Woher kommt das?
Ja, ich konnte es auch lange nicht erklären. Einmal habe ich das gehört von meinem Cousin, dass da eben in der französischen Camargue Flamingos frei leben. Mhm. Und das hat mich fasziniert, dass die in Europa auch sind. Und vor allem, und das habe ich einmal gehört und habe gewusst, die muss ich mal erleben. Und dann habe ich sie erlebt und dann hat es mich wirklich jahrelang begleitet, dass ich sie gemalt habe. Und heute würde ich sagen, was mich so fasziniert hat, ist einerseits ihre Aussehen, dass sie da auf einem Bein so ein gutes Gleichgewicht halten können und auch so verbunden sind, nur auf einem Bein stehend. Und für mich hatte das auch so eine Verbindung, also so als hätten sie so eine starke Erdverbindung, haben dann diesen wunderschönen Körper und den langen Hals, der für mich dann wieder so die Verbindung nach oben symbolisiert. Also sie sind nach unten und Himmel und Erde quasi sind da vereint.
Mhm. Bevor wir ins Finale gehen, ich habe noch eine Frage, fällt mir noch, also nicht fällt mir ein, sondern beschäftigt mich noch. Du hast gesagt, du wolltest nie die Star-Künstlerin werden, das war nicht dein Anspruch während des Studiums, sondern du wolltest davon leben können. Mhm. Das hast du ja dann relativ bald quasi check abgehakt. Gibt es noch einen, oder was ist dein Wunsch an dich als Künstlerin, an deine Karriere, an deinen Weg? Gibt es was, was du unbedingt noch machen möchtest?
Mit Sicherheit. Dafür gibt es noch viele Jahre vor mir. Ob ich das jetzt so auf einen Satz bringen kann.
Muss kein Satz sein, können auch drei sein.
Können auch drei sein. Ja, also ich würde so formulieren. Momentan ist es so, dass mein Herzblut sehr stark im Mutterdasein ist und dass ich es mein Wunsch wäre, dass es sich so wie in den letzten Jahren immer mehr und mehr entwickelt, wieder in diesem Beruf aufgehen zu können, und dass ich immer nur, wie ich es jetzt auch mache, immer mit diesen Herzensprojekten rausgehe, also wo ich wirklich spüre, das ist es, das möchte ich machen. Und ja, und dass es natürlich auch sehr gern mehr nach außen gehen darf, in die Sichtbarkeit. Mhm.
Du wirst bald hörbar sein und sichtbar auf unserer Website und auf den ganzen Podcast-Plattformen. Und die Stunde ist schon wieder wie im Flug vergangen und wir müssen zu einem Ende kommen. Und das Ende ist immer ein Word-Wrap. Also ich stelle dir ein paar kurze Fragen, wo du spontan antwortest.
Cool.
Also deine Lieblingsfarbe ist?
Pink.
Frauen müssen?
Auf sich hören.
Und dein Lebensmotto lautet?
Dein Herz kennt deinen Weg.
Sehr schön. Danke dir fürs Gespräch.
Danke, dass wir hier sind.
Danke euch. Es war sehr, sehr schön.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfehlt.
Vielen Dank.